Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Ute Welti. Zu Gast ist
Elisabeth Ruge. Auf gut Neudeutsch würde man sagen, Elisabeth Ruge macht irgendwas mit Büchern. Herzlich willkommen.
Ja, guten Tag.
Lektorin, Verlegerin, Literaturagentin. Welches Buch prägt Ihren Blick auf die Welt zurzeit?
Zurzeit? Welches Buch blickt auf meinen Blick auf die Welt zurzeit? Ich würde sagen, ein altes Buch mit Brecht-Gedichten.
Warum? Denn,
weil es mich einfach, weil es meinen Blick auf die Welt schärft, weil es mich auch etwas zur Ruhe kommen lässt. Und ich finde, wenn man auf die Welt blickt, muss man innerlich auch eine Ruhe herstellen, um dann eben auch vernünftig selbst urteilen zu können. Es kommt so viel auf einen zu.
Es gibt aber auch Bücher, die müssen noch nicht mal erscheinen. Und trotzdem oder gerade deswegen lohnt es sich, da genauer hinzuschauen. Über ein solches Buch sprechen wir gleich. Gerhard Schindler. Dieser Mann ist bis 2016 Präsident des Bundesnachrichtendienstes gewesen. Und dann hat Schindler zeitig mit dem Schreiben seiner Memoiren begonnen. Und die liegen seit 2 Jahren zur Prüfung im Kanzleramt und werden wohl in dieser Form nicht erscheinen, wenn überhaupt. Elisabeth Ruge, Verlegerin, Fachfrau, das ist für die einen Zensur, für die anderen logische Konsequenz aus der Verschwiegenheitspflicht des ehemaligen BND-Chefs. Was ist es denn für Sie?
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich es nicht ganz einschätzen kann. Es kommt mir schon komisch vor, dass es seit 2 Jahren da liegt, denn wir kennen ja andere Bücher, auch aus Amerika, die wesentlich schneller durchgesehen werden und die viel mehr brisanten Inhalt in sich tragen. Dieses Buch scheint ja eher ein bisschen launig zu sein. Es ist wohl, er hat selbst gesagt, es war eine Art Therapie, dieses Buch zu schreiben. Er ist ja damals nicht freiwillig gegangen vor 2, 3 Jahren. Und mir scheint, dass er da viele Geschichten erzählt und nur weniges davon rechtfertigt vielleicht, dass es immer noch da liegt. Inzwischen scheint es also so voller Anmerkungen zu stecken, verschiedenfarbig, wie man jetzt in der SZ lesen konnte, also ein bisschen wie ein Regenbogen, aber es ist wohl gar nichts mehr übrig.
Da hat jemand Stabilo Boss gespielt, offensichtlich.
Ja, ganz genau.
Und hätten Sie denn dieses Buch verlegen wollen oder ruft die innere Stimme da, lass die Finger davon, das kann nur Ärger geben?
Also das, da hätte ich jetzt auf jeden Fall erstmal zugegriffen und gelesen. Also ob ich es dann verlegen möchte, hängt nicht davon ab, ob es brisant ist, sondern ob es tatsächlich interessant ist und über das hinausgeht, was vielleicht auch einfach eine Art Rechtfertigungszwang oder auch Rachegelüsten eines einzelnen ehemaligen politischen Menschen ist. Das muss man abwägen, das sind andere Fragen. Aber geprüft hätten wir das im Verlag auf jeden Fall.
Haben Sie denn eine Idee dafür, warum es eben so lange im Kanzleramt liegt, um dort geprüft zu werden?
Also ein kleines Detail ist mir aufgefallen in dem sehr interessanten Artikel in der Süddeutschen. Und zwar hieß es, es sei unter anderem auch ein wenig davon erzählt worden, wie man die Kanzlerin ausgetrickst hätte. Also es ist so ein bisschen flapsig dargestellt, was ihre Flüchtlingspolitik anbelangt. Und da habe ich gedacht, ach, interessant. Und dann weiß man ja, dass Schindler und Hans-Georg Maaßen gute alte Bekannte sind. Und da habe ich mich dann langsam gefragt.
Der frühere Präsident des Verfassungsschutzes.
Ja, genau. Der ja geschasst wurde, auf viel krassere Weise als Schindler. Und da fragt man sich, sitzt der vielleicht auch an Memoiren? Also sowas hat man schon mal gehört. Und nun will man eigentlich eine Art beispielhaften Fall schaffen. Wenn nämlich Herr Maaßen dann um die Ecke kommt, kann man sagen, ja, also wie bei Herrn Schindler, hier haben wir doch viele Bedenken, das lassen wir erstmal liegen. Das ist jetzt totale Spekulation, aber es scheint mir also dieser kleine Hinweis auf die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin, Das hat mich so etwas stutzig machen lassen.
Einer, der die Geschichte um die Schindler-Geschichte recherchiert hat, das ist Georg Mascolo, NDR, WDR und eben Süddeutsche Zeitung. Und der sagt, Verlage, kümmert euch bitte um mehr professionelle Autorenschaft, die ordentlich bezahlt wird. Und lasst euch von diesen vermeintlich aufregenden Binneneinsichten, von diesen Erinnerungen nicht verführen. Inwieweit ist das ein Argument für Sie?
Das ist ein Argument. Das hat er ehrlich gesagt entwickelt von Politico, die das eben auch im Journalismus fordern und sagen, das ist ja schön und gut, dass wir immerzu von Comey oder vom Vize, vom, ich weiß nicht, vom CIA vor 15 Jahren plötzlich diese großen Enthüllungen bekommen. Und natürlich ist da was dran, liest man auch gerne. Aber letztlich muss es doch darum gehen, eine andere Art von Berichterstattung ins Zentrum der politischen Bewertung zu stellen.
Sie haben es eben schon angedeutet, es gibt Erinnerungen mit erheblich mehr politischem Sprengstoff. Das zeigt das Beispiel Bolton in den USA. Auch dieses Buch wird zurückgehalten, und zwar diesmal vom Weißen Haus. Wie unterscheiden sich diese beiden Fälle inhaltlich und was haben sie gemeinsam?
Also inhaltlich würde ich denken, dass das Buch von Bolton schon wesentlich brisanter ist. Man hätte ihn natürlich als Zeugen hören müssen im Impeachment-Prozess vor dem Senat, das ist ganz klar. Der hatte uns da wichtige Dinge zu erzählen. Ja, also ich würde sagen, verbinden tut beide Herren in unterschiedlichem Maße ja doch vielleicht ein Groll und deswegen auch ein gewisses Interesse, ihr Buch zu schreiben und zu veröffentlichen, etwas zu rechtfertigen, zurechtzurücken und vielleicht auch Rache zu nehmen bei Bolton.
Bolton hat den amerikanischen Präsidenten in der Ukraine-Affäre schwer belastet, aber das ist ja offenbar Schnee von gestern. Morgen geht das Impeachment Fahren zu Ende und in der kommenden Nacht, da hält Donald Trump seine Rede zur Lage der Nation. Ob man will oder nicht, es läuft gerade gut für den amerikanischen Präsidenten. Die Vorwahl in Iowa gewinnt Donald Trump haushoch. Der Freispruch im Amtsenthebungsverfahren ist ihm quasi sicher. Und zwischendurch, nämlich in der kommenden Nacht, hält der amerikanische Präsident zur besten amerikanischen Sendezeit die Rede zur Lage der Nation. Elisabeth Ruge, wird uns Donald Trump überraschen, indem er bescheidene Töne anschlägt?
Das glaube ich kaum. Also das ist ihm sozusagen einfach nicht gegeben. Ich glaube, damit rechnet niemand. Es kann gut sein, dass seine Berater und Beraterinnen ihm das so ein wenig nahelegen. Denn ich glaube nicht, dass er unbeschadet durch dieses Impeachment-Verfahren hindurchgegangen ist. Auch wenn er natürlich nicht des Amtes enthoben werden wird, das ist ganz klar, wird aber doch einiges hängen bleiben. Also gerade bei den moderateren Republikanern, bei den Leuten, die wirklich noch nicht wissen, ob sie Trump nochmal wählen wollen, scheint mir, dass da eben doch einiges hängen bleibt. Die Demokraten haben nicht gesiegt, aber sie haben ihren Fall gut dargestellt. Und auch die Republikaner, die im Senat, viele von denen, die jetzt für Trump stimmen werden, haben ja gesagt, wir wissen, er hat einiges falsch gemacht.
Das heißt, wundert mich aber jetzt trotzdem, dass Sie das so darstellen.
Naja, also ich habe die letzten 10 Tage mit Unterbrechungen, also wo der Senat pausierte, mir diese Impeachment Trials angehört. Nicht jede Minute, aber doch in weiten Teilen. Und habe mir eben auch viele Reaktionen angehört von Senatoren. Und Lamar Alexander, einer der wichtigsten, der hätte eventuell dafür stimmen können, dass man Zeugen hört, hat gesagt, ich habe dagegen gestimmt. Aber ich weiß, dass der Präsident etwas Falsches gemacht hat und er ist eben nicht der Einzige. Also da bleibt schon einiges hängen. Und es wäre gut, wenn Trump jetzt vor die Nation tritt und eben sagt, wir sind hier durch eine Krise gegangen. Es war unnötig, dass die Demokraten dieses Chaos veranstaltet haben. Aber jetzt gehen wir weiter. Wir gehen in die Wahlen. Es geht hier um die nationale Sicherheit und so weiter. Und eine vernünftige, nicht unbedingt eine Rede, also bescheiden, aber doch eine vernünftige, rationale Rede hält. Aber er wird mit dem ganzen kindlichen Narzissmus, der ihm eigen ist, sehr brutal, glaube ich, das nach vorne stellen, eben seine Politik und sich rechtfertigen und auf den Demokraten rumtrampeln. Also ich glaube, das wird kein schöner Anblick für uns alle.
Sie haben die ersten 10 Jahre Ihres Lebens in den USA verbracht, später dann auch dort studiert. Dann kam die Verlagsausbildung und heute gibt es enge berufliche Verbindungen nach New York und nach Los Angeles. Was hören Sie von dort?
Naja, also da gibt es einerseits also natürlich eine Bestürzung, eine anhaltende Bestürzung, die ich aber als gesund empfinde. Man sollte sich nicht an all diese Dinge gewöhnen, die wir da erleben. Die letzten Tage im Senat waren wirklich schockierend, fand ich. Da hat eine Partei sozusagen den Hut abgegeben, nämlich die Republikaner, und sich einfach eingereiht in die Trump-Jünger. Und auf vieles sozusagen verzichtet, was eigentlich ihnen eigen war, auch an demokratischen Wertvorstellungen. Also das ist schockierend, aber ich sehe eben auch umgekehrt, dass es einen wirklichen Kampfgeist gibt. Und nicht nur bei der Bernie Sanders Base, wo das ganz offenkundig ist, sondern auch bei anderen, die einfach wissen, eines der allerwichtigsten Punkte wird sein, die Menschen nicht nur zum Wählen zu bringen, sondern auch dafür zu sorgen, dass sie wählen können. Denn das ist ein großes Thema, über das man jetzt auch im Zusammenhang mit Iowa, mit den Caucuses, mit dem, über das sprechen kann, was da vor uns liegt. Wie schwierig und im Grunde genommen instabil das amerikanische Wahlsystem ist und wie sehr das Recht zu wählen in Amerika für viele Leute nicht selbstverständlich ist.
Stichwort Iowa. Dort gibt es bei den Vorwahlen nach wie vor kein Ergebnis für die Demokratische Partei in diesem Nominierungsprozess. Und der demokratische Bewerber Pete Buttigieg offenbart seine Bestürzung.
By the time it's all said and done, Iowa, you have shocked the nation.
Hintergrund der Verzögerung ist wohl, dass eine App nicht richtig funktioniert. Wie steht die Partei denn jetzt da?
Also, die Partei steht einerseits natürlich blamiert da, aber das ist, finde ich, die einfachste Reaktion. Damit kann man mal eine Schlagzeile machen. Ich glaube, dass da vieles zusammenkommt. Das hat damit zu tun, dass man einerseits mit der Digitaltechnologie zu kämpfen hat, die einfach ihren Weg gemacht hat in die Wahlverfahren und Abstimmungsverfahren, und wo viele Leute natürlich warnen und sagen, wir sind noch nicht so weit. Und hier muss man in der Tat sagen, ist vieles im hohen Maße schiefgelaufen. Diese App ist schnell entwickelt worden. Sie ist nicht vernünftig getestet worden. Sie ist vor allem nicht getestet worden von Experten aus der Cybersecurity-Welt. Ja? Also man hat eigentlich schon befürchtet, dass es einen Ansturm gibt auf diese App, einen feindlichen Ansturm, und dadurch eben Resultate und Vorgänge behindert werden. Aber was hier passiert ist, ist ehrlich gesagt dann doch peinlich, weil sich die einzelnen Bezirke gar nicht einloggen konnten in die App. Ja, also das war, und die Leute sind nicht trained worden, also sie sind nicht geschult worden. Hier sind viele Dinge im Vorfeld, also einfach leider blamabel gelöst worden.
Wer oder was kann die Demokraten jetzt noch retten?
Ach, da gibt es noch einiges. Also da sehe ich noch vieles vor mir. Ich werde da, also ich stecke da jetzt nicht den Kopf in den Sand und habe immer noch einen Glauben an Amerika als eine große demokratische Nation.
Teils aufgewachsen in den USA und teils hat Elisabeth Ruge dort auch studiert, heute Lektorin, Verlegerin, Literaturagentin und zu Gast an dem Tag, an dem es immer noch kein Ergebnis der Vorwahlen in Iowa gibt, weil dort angeblich eine App nicht so funktioniert hat, wie sie sollte. Frau Ruge, die Verschwörungstheorien, die schießen ins Kraut.
Ja, aber ich glaube ganz ehrlich, dass das tatsächlich so einfach zu erklären ist, wie es scheint. Diese App ist gebaut worden von einer Firma, die heißt Shadow Inc. Das ist eine Firma, die sich für progressive Kräfte innerhalb des digitalen Raums, also als Geschäftspartner zur Verfügung stellt. Und wie gesagt, also das Problem ist, diese App ist schnell gebaut worden, sie ist nicht vernünftig getestet worden, die Leute sind nicht geschult worden. Das heißt, es fing damit an, dass man sich gar nicht einloggen konnte bei dieser App. Und da muss man sagen, warum ist das denn nicht tatsächlich gut getestet worden? Und zwar vor allem von Experten aus der Cybersecurity-Welt, nicht? Und da stellt sich eben raus, dass man beschlossen hatte, diese App möglichst geheim zu halten. Und dann sind wir eben doch bei einem ganz einem größeren Problem, das, wo es nicht mehr nur um Blamage und Inkompetenz und so weiter geht, sondern wo es um eine Atmosphäre geht, wo man Angst hat, so ein digitales Instrument in irgendeiner Weise öffentlich oder halb öffentlich zugänglich zu machen, weil man Angst hat vor Hacks, weil man eben weiß, wie Angst hat vor Manipulation. Und da in dem Sinne ist es eben doch auch ein Ergebnis der Atmosphäre, in der wir politisch agieren.
Wobei es gab ja schon auch Wahlchaos in den Jahren 2000 und 2006 beispielsweise. Da wurden einmal mechanische Wahlgeräte eingesetzt mit den Lochkarten. Wir erinnern uns. Und später waren es dann elektronische Wahlautomaten, die auch für erhebliche Diskussionen sorgten. Kann es sein, dass sich so dieser demokratische Wahlprozess sich hartnäckig einer Modernisierung widersetzt?
Naja, also ich würde sagen, der Amerikaner, nicht der demokratische, sondern der amerikanische Wahlprozess, also wie man das in den Vereinigten Staaten macht, das ist schon ein Problem, dass jeder Bundesstaat sozusagen entscheiden kann, wie machen wir es denn? Ganz unterschiedlich. Das fängt schon mit Caucus und Primary an und zieht sich durch bis an den Tag der eigentlichen Wahl. Und da blickt in der Tat niemand so richtig durch. Und was vor allem dadurch auch passiert ist, dass es eben doch eine ganze Menge Möglichkeiten gibt, diese unterschiedlichen Systeme auch auszunutzen. Aber wie gesagt, also ich glaube, was die Wahltechnologie anbelangt, was die Wahlverfahren anbelangt, da müsste es tatsächlich mal eine wirkliche Überarbeitung, ein Durchdenken geben, was das Wahlsystem anbelangt. Aber dann geht es eben doch weiter, wie schafft man es in Amerika, endlich zu garantieren, und daran arbeiten viele demokratische Grassroots-Organisationen, dass jeder wählen kann. Ich glaube, das machen wir uns hier in Deutschland und Europa gar nicht klar, wie viele Menschen aktiv in Amerika davon abgehalten werden zu wählen.
Und vor allen Dingen gibt es ja am Ende auch dann diesen Prozess, dieses The Winner Takes It All, dass die eigene Stimme womöglich gar nicht mehr zählt. Wie sehr sorgt das auch für ja, so einen Frust letzten Endes, der sich schon im Vorfeld breit macht?
Ja, klar, da gibt es einen Frust, aber ich glaube, oder eine Verärgerung oder einfach auch die ruhige Einsicht, dass das so eigentlich nicht mehr funktioniert, weil es die Gesellschaft nicht abbildet, die Gesellschaft in ihrer Diversität. Dass dadurch einfach Ergebnisse erzielt werden, die tatsächlich, also nicht wirklich auf gerechte Weise den politischen Willen abbilden, nicht? Aber ich habe eben das Gefühl, dass im Moment unter den Demokraten in Amerika nicht der Frust überwiegt, sondern die wirklich leidenschaftliche Entschlossenheit, dieses demokratische System zu nutzen, die Menschen zu empowern, wie man so sagt, und eben also zur Wahl zu bringen und eventuell doch auf diese Weise Trump gefährlich zu werden. Also gefährlich werden sie ihm auf jeden Fall. Davon bin ich überzeugt.
Jetzt wollen wir aber nicht nur mit dem ausgestreckten Zeigefinger nach Amerika zeigen oder auf Amerika zeigen, sondern auch vor der eigenen Haustür kehren. Auch in Deutschland wird ja eine Wahlrechtsreform angestrebt. Das Parlament wird zu groß wegen der vielen Überhangs- und Ausgleichsmandate. Und auch hierzulande tut sich ja die Politik sehr schwer, weil die eine Partei oder die andere von der einen wie von der anderen Reform eventuell nicht profitiert. Verliert Politik da ein Stück Glaubwürdigkeit?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist eine Mischung aus einer generellen Überforderung, ja, der Politik, weil es so viele Spielfelder gibt, wo Dinge neu durchdacht werden müssen. Und auf der anderen Seite zieht man sich dann vielleicht angesichts dieser Überforderung und auch der Gefährdung in Überlegungen zurück, die wirklich dann nur noch die eigene Partei betreffen und nicht mehr das große Ganze im Blick haben. Also wie wir es jetzt dramatisch im Senat gesehen haben, auf republikanischer Seite.
Sagt Elisabeth Ruge mit beruflicher wie persönlicher Verbindung in die USA. Eine Frau mit Vollverschleierung, das ist in Deutschland ein relativ seltener Anblick. Beim Niqab zum Beispiel bleiben nur die Augen frei. Eine 16-Jährige aus Hamburg hat jetzt gerichtlich durchgesetzt, dass sie den Niqab auch in der Berufsschule tragen darf. In seinem Urteil beruft sich das Gericht auf die vorbehaltlos geschützte Glaubensfreiheit. Elisabeth Ruge, Dieses Urteil ist jetzt Anlass für eine heftige Debatte. Können Sie das nachvollziehen?
Ja, ich kann das schon verstehen. Es ist nicht einfach. Einerseits ist man schnell geneigt zu sagen, also das passt
kein Schleier
nirgendwo eigentlich nicht in unsere Gesellschaft. Auf der anderen Seite gibt es eben so etwas wie Glaubensfreiheit. Das ist ein Grundrecht. Also damit muss man auch umgehen und man muss eben auch sehen, dass man nicht leichtfertig an so einem Recht vorbei eine Gesetzeslage schafft. Also ich habe da eine Meinung zu, aber ich verstehe die Komplexität der Lage.
Besonders schwierig scheint diese Debatte für die Grünen zu sein. Und es scheint sich auch da ein Konflikt anzubahnen zwischen Landes- und Bundesebene. Und der hängt sich auf an einem Fall aus Kiel und an einem möglichen NICAP-Verbot an Universitäten, das der Grüne Landesverband dort erstmal ablehnt. Barbara Schmidt-Matern im Hauptstadtstudio hat sich die Reaktionen der Parteispitze und der Partei Prominenz vor allem genauer angeschaut. Sie sind, glaube ich, auf wenig Begeisterung gestoßen für die Entscheidung aus Schleswig-Holstein.
Ja, Robert Habeck, der Parteichef der Bündnis 90 Grünen hier in Berlin, der hat versucht, eine Art Ausweg zu finden in einer sowohl als auch Antwort. Dafür muss man sich vielleicht noch mal ganz kurz zunächst angucken, wie die Landesgrünen in der Fraktion im Schleswig-Holsteinischen Landtag argumentiert haben. Dort gab es letzte Woche eine Anhörung zu diesem Thema infolge eben dieser Studentin an der Hochschule Kiel, die verschleiert in die Vorlesungen kam. Und da hat die Landtagsfraktion der Grünen eben argumentiert, Religionsfreiheit im Grundgesetz, das ist ein hohes verfassungsrechtlich geschütztes Gut und eine weltoffene und rechtsstaatliche Gesellschaft, die würde eben auszeichnen, dass religiöse Symbole getragen und verzichtet, dass nicht auf sie verzichtet werden muss, so rum. Und da sagt Robert Habeck nun, das ist im Prinzip richtig, er argumentiert also nicht gegen seine Fraktion, gegen seine Parteifreunde in Kiel, sondern er argumentiert für die Hochschule Kiel, indem er sagt, der Ansatz, die Vollverschleierung nicht mehr nur unter dem Aspekt der Religionsfreiheit zu sehen, die findet Robert Habeck genau richtig.
Ich habe jedes Verständnis der Universität Kiel dafür, es verändern zu wollen. Ich halte es für falsch, dass in Seminarräumen NICAP oder Burka oder Vollverschleierung getragen werden oder in Prüfungssituationen.
Aber, und das ist ein großes Aber, was ich noch hinzufügen möchte, was Robert Habeck sagt, man müsse eben im Rahmen des Grundgesetzes handeln. Frau Ruge hat das ja eben auch schon angesprochen. Also entweder einen Grund finden, die Religionsfreiheit einzuschränken. Und das, ja, würde aber bedeuten, dass man dann auch die Selbstbestimmung der Frau thematisieren muss, dass man überhaupt in Frage stellen muss, ob der Niqab ein religiöses Symbol ist. Das sind ganz, ganz schwierige Fragen, wo tatsächlich die Meinungen bei den Grünen völlig auseinandergehen, nicht nur zwischen Land und Bund, sondern eigentlich in der gesamten Partei.
Aber Frau Ruge hat auch gerade den Kopf geschüttelt, als sie Robert Habeck gehört hat.
Naja, ich finde es schwierig, oder sagen wir mal, es ist ein Ausweg durch eine kleine Seitentür, dass man die Sache jetzt versucht zu lösen, indem man sagt, man kann dann praktisch die Identität des Prüflings nicht feststellen, weil sie eben voll verschleiert ist. Das stimmt schon und da kann man eben dann innerhalb der Gesellschaft in einer kleinen Situation etwas gerade noch so lösen. Aber im Grunde genommen, wie wir jetzt auch gerade gehört haben, ist da eben doch steht da eine große gesellschaftliche Debatte an, über die wir reden müssen, über die wir sprechen müssen.
Aber ist das nicht auch ein Unterschied zwischen theoretischer und praktischer Politik? Denn für Kiel musste ja jetzt irgendein Kompromiss her.
Naja, man versucht es ja jetzt erst einmal über das Schulgesetz zu regeln, weil man einfach auch den Hochschulen eine Handhabe geben will. Denn, und da sind wir bei Theorie und Praxis. Die stehen ja dann in der Praxis vor dem Problem, wie sie mit diesem grundgesetzlichen Schutz der Religionsfreiheit umgehen, wenn das gleichzeitig in der Praxis in der Hochschule heißt, dass man bei Prüfungen oder in der Kommunikation, in Seminaren den Studierenden oder die Studierenden in diesem Fall überhaupt nicht mehr sieht. Und da müssten eigentlich die Grünen für sich klären, ob sie eine Vollverschleierung als einfach nur als Religionsfreiheit sehen und damit das Grundgesetz walten lassen oder ob sie, wie Cem Özdemir zum Beispiel sagen, Burka und Niqab sind ganz anders als das Kopftuch, überhaupt nicht nur ein religiöses Symbol. Da argumentiert Özdemir gegen die Parteispitze.
Inwieweit, Frau Ruge, gilt es denn dann auch, die verschiedenen Rechte gegeneinander abzuwägen? Das Recht auf Bildung, das Recht auf Religionsfreiheit oder aber auch das Recht auf Schutz vor Unterdrückung?
Ja, das ist eben ein Teil dieser großen Debatte. Und ich denke, das ist ein langer Prozess, auf den wir uns einlassen müssen. Katharina Fegebank hat da ja ähnlich in Hamburg argumentiert wie Özdemir und sagt eben, das ist eben ein Symbol dessen, dass diese Frauen nicht wirklich gleichberechtigt sind. Und ich glaube, dass wir da uns auf eine Diskussion einlassen müssen, wo am Ende eben diese rechtliche Entscheidung steht. Zwingend stehen muss, damit wir ein Instrument haben, auf das wir uns geeinigt haben. Aber ich glaube, vorher müssen wir diese Fragen klären. Also was wird eigentlich durch Niqab und Burka ausgedrückt? Das ist eben tatsächlich nicht nur ein Symbol für den religiösen Wandel, sondern oder für die religiöse Konvention, sondern da steckt viel mehr dahinter. Und das ist dann eigentlich nicht mehr vereinbar mit der Art, wie wir hier in unserer Gesellschaft miteinander leben müssen. Diese Diskussion müsste ausgetragen werden. Es müsste aber gleichzeitig auch klargestellt werden, dass wir eine Gesellschaft sind, die wirklich mit einer integrativen Politik unterwegs sind und mit einer offenen Politik. Also wenn man dieses Verbot erteilen will und gleichzeitig aber praktisch jeden, der zu uns kommt, aus bestimmten Ländern unter Terrorismusverdacht stellt, wie die AfD das tut, dann hat man eben keine Diskussion, sondern dann ist dieses Verbot einfach eine politische Keule, die diesen Menschen ja nicht mehr, also diesen Frauen nicht mehr Rechte verschaffen würde, sondern im Grunde genommen also nur zu einer Ausgrenzung führt.
Frau Schmidt-Bertan, was befürchten die Bündnisgrünen denn überhaupt, wenn der Kieler Landesverband eine vielleicht nicht so populäre Entscheidung trifft? Ein Ende des Höhenflugs?
Nein, soweit würde ich nicht gehen. Natürlich schwingt immer bei allen großen politischen Fragen, ob sie nun das Tempolimit nehmen oder die Frage von Vollverschleierung, diese Urangst bei den Grünen mit vom politischen Gegner wieder als Verbotspartei abgestempelt zu werden. In diesem Fall würde ich allerdings sagen, bei dieser aktuellen Diskussion ringt im Grunde die Partei mit sich intern um eine ganz wichtige gesellschaftliche Frage, wie Frau Ruge das eben umschrieben hat. Und da haben wir innerhalb der Grünen selbst das ganze Meinungsspektrum von denen, die eben sagen, das hat mit Religionsfreiheit überhaupt nichts zu tun, bis hin zu den anderen, die sagen, das muss in einer demokratischen Gesellschaft möglich sein, sich so zu verschleiern, wie man möchte. Und im Grunde sind die Grünen da dem Klischee, das ihnen anhängt, ein Stück weit voraus, weil es eben inzwischen viele Stimmen gibt. Cem Özdemir wurde genannt, Phyllis Polat, die migrationspolitische Sprecherin im Bundestag, die wieder eine ganz andere Sichtweise einnimmt und eben sagt, man dürfe gläubigen Musliminnen den Zugang zu unserem Bildungssystem nicht verbieten. Das hat natürlich auch keiner getan. Aber das ist eine Debatte, die im Grunde in allen Parteien stärker geführt werden müsste. Die Grünen tun es schon und sie sind natürlich noch ganz am Anfang damit.
Genau. Also ich finde, das, was man den Grünen jetzt als Schwäche vorwerfen könnte, das finde ich, ist etwas, was die Grünen interessant macht und stark.
Verlegerin Elisabeth Ruge und Hauptstadtkorrespondentin Barbara Schmidt-Mattern. Dankeschön. Einen Anspruch auf einen Betriebsrat. Vor genau 100 Jahren wird das erstmals rechtlich geregelt mit dem Betriebsrätegesetz vom 4. Februar 1920. Elisabeth Ruge, ich nehme mal an, in Ihrer Literaturagentur gibt es keinen Betriebsrat.
Nein, wir sind zu klein. Wir haben keinen. Aber es ist natürlich eine wichtige Institution.
Über Betriebsräte in Start-ups haben wir heute früh gesprochen. Und zwar mit Lisa Gadrow vom Bundesverband Deutsche Start-ups. Und die sagt, ein Betriebsrat im Start-up ist gar nicht nötig.
Ich kann Ihnen wirklich sagen, wenn Sie als in so einem kleinen Team 20 bis 40 bis 50 Leute sind, dann merken Sie sofort, wenn irgendwo Sand im Getriebe ist. Und das merkt die gesamte Organisation. Das heißt, die haben als Gründer eigentlich wirklich ein intrinsisches Interesse daran, dass die Mitarbeiter happy sind. Sonst gehen die nämlich auch wieder.
Die Leute sollen happy sein, Frau Ruge. Inwieweit lässt sich das tatsächlich erreichen, wenn es keine Interessensvertretung gibt?
Also ich halte das für ein gefährliches Modell. Ich weiß auch gar nicht, ob es zum Beispiel bei Google einen Betriebsrat gibt oder bei Facebook. Das wäre ja ganz interessant in diesen gigantischen Unternehmen. Also wer repräsentiert da eigentlich die Interessen der Arbeitnehmer? Also ich halte das, was wir gerade gehört haben, für gefährlich. Ich glaube, dass Gewerkschaften, Betriebsräte, also Gewerkschaften nach wie vor eine wichtige Säule der demokratischen Gesellschaft sind. Es ist kein Zufall, dass jemand wie Trump sich einerseits als Präsident der Arbeitnehmer aufschwingt und andererseits zuschaut, wie in seinem Supreme Court alle möglichen Rechte der Gewerkschaften beschnitten werden. Hier in Deutschland muss man, also wenn man in unsere Geschichte schaut, sich daran erinnern, dass die Nazis 1933 als allererstes die Gewerkschaften zerschlagen haben, die Gewerkschafter in KZs, Gefängnisse geworfen haben, ermordet haben, Betriebsräte, glaube ich, ab 1934 abgeschafft. Also da sieht man schon, welches Potenzial da hat. Gewerkschaften haben und welche Kraft, welche Macht sie ausüben können. Ich glaube, es wird darauf ankommen, ob im Moment, wo Arbeit ja sich ganz anders zum Teil darstellt als früher, aber nicht überall. Es gibt immer noch Betriebe, Fabriken, Unternehmen, wo Betriebsräte wichtig sind, dass Gewerkschaften da eben zu einem Partner des Wandels werden, also tatsächlich sich einbringen in diesen großen Prozess der Transformation, den wir erleben. Und ich glaube, Startups wären also gar nicht schlecht beraten, da doch nochmal nachzudenken.
Und die Frage ist ja dann auch, ob 50 Leute tatsächlich noch ein kleines Team sind.
Ja, also das hat mich gerade gewundert. Ich weiß gar nicht, wie das rechtlich aussieht, dass in so einem Unternehmen kein Betriebsrat vorhanden ist, wenn es sich hier in der Bundesrepublik abspielt. Das ist ein großes also ein mittelgroßes Unternehmen, 50, 60, 70 Leute. Und es geht ja gar nicht darum, es ist ja falsch zu denken, das haben ja auch große Unternehmer immer verstanden, dass die Partizipation der Arbeitnehmer demokratisch geregelt ja auch zu einer Stärkung führt. Also das ist ja Quatsch zu denken, dass Gewerkschaften einfach nur den Aufschwung verhindern. Das ist, sie müssen aber eben flexibel sein und mitdenken und nicht wie Betonköpfe agieren.
Und Lisa Gadro vom Bundesverband Deutsche Startups hat dann noch darauf verwiesen, dass man sich eben manchmal auch auf sein Gefühl verlassen sollte.
Das passiert eigentlich ganz intuitiv in Startups und da braucht man gar nicht unbedingt Gesetze und Verordnungen und ein Betriebsverfassungsgesetz, sondern die Mitbestimmung auf Augenhöhe und dass einem die Mitarbeiter am Herz liegen und dass man dann auch die nicht ausbeutet, sondern dass man alles dafür tut, dass man die hält und dass die glücklich sind. Das ist zumindest bei mir und auch bei vielen anderen Gründern, die ich kenne, eigentlich ganz, ganz klar.
Frau Rügge, verläuft da Ihre Grenze?
Also ich muss sagen, da kann ich nur den Kopf schütteln. Also die klingt ja wie Rockefeller, also so in den guten alten Zeiten, als der Unternehmer so die große Vaterfigur war, die schaute, dass es den Mitgliedern oder den Arbeitnehmern eben gut geht. Also ich glaube,
nicht der gute König, aber der gute Chef.
Ja, der gute Chef, nicht? Das kennen wir alles, das so aus dem viktorianischen Zeitalter oder frühes 19. Jahrhundert. Aber gerade eben dieses Gesetz, das jetzt 100 Jahre alt ist, markiert ja also die Einsicht, dass Arbeitnehmer eben wirklich Rechte haben müssen und nicht auf die Freundlichkeit eines Chefs, eines Unternehmers angewiesen sein können. Und jemand wie Berthold Beitz, einer der größten Industriellen, die wir hier hervorgebracht haben, der hätte ganz ehrlich bei diesem Beitrag gerade nur den Kopf geschüttelt, denn der hat als einer der ersten verstanden, dass die soziale Marktwirtschaft eben auch damit zusammenhängt, dass die Arbeitnehmer partizipieren und zwar rechtlich gesichert.
Wobei er sich dann auch über weite Strecken auf seine Intuition verlassen
hat. Natürlich, und gleichzeitig war er eben jemand mit Gefühl. Das eine schließt das andere nicht aus, aber dass wir eine rechtliche Grundlage brauchen, dass Arbeitnehmer ihre Rechte geltend machen können, das ist ja wohl klar.